Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute sind wir mit unserem Mikrofon bei Juliana Jansen, die ich Anfang 2019 in Prashanthi Nilayam getroffen habe. Und Juliana hatte mir erzählt, dass sie seit 10 Jahren das erste Mal jetzt wieder hier ist. Sie ist nun stolze 80 Jahre alt. Und sie hatte Sai Baba gebeten, noch ein einziges Mal nach Prashanthi Nilayam kommen zu dürfen. Und natürlich hat das geklappt. Warum auch nicht? Denn es gibt ja keinen Grund, der dagegen gesprochen hätte. Denn sie ist gesund und vital. Hören Sie, was sie uns und was sie Ihnen zu erzählen hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Juliana, schön, dass du nun nach 10 Jahren wieder den Weg hierher gefunden hast.
Ja.
Seit wann kennst du denn Sai Baba? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das begann?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war im Jahre 2000. Eine Freundin von mir hatte mich eingeladen, dass ich nach Lippstadt zum Seminar kommen sollte. Also, die hat ein sehr großes Haus und ich habe noch eine Bekannte mitgenommen, hat sie gesagt, ihr könnt bei mir wohnen, jeder hat sein eigenes Zimmer.
Was für ein Seminar sollte das werden?
Das war ein Seminar über Sanjivini.
Für die Leute, die nicht wissen, was Sanjivini sind, kannst du das mal noch erklären kurz?
Ja, also das sind solche Kügelchen, wie man beim Homöopathen bekommt und die sind ganz roh sozusagen, ohne Medizin drin. Und da ist Folgendes, da wird dann in diese Kügelchen Energie reingebracht. Ja, und dieses Seminar habe ich gemacht, wie das funktioniert, wie man das machen kann. Also wir haben dann so ein Buch bekommen und da stand dann sämtliche Krankheiten drin. Und da muss man dann nachschauen, was derjenige Mensch gerade für ein Leiden hat. Und dann kann man das Buch aufschlagen und dann hatten wir so... Von Swami ist das so ein Zeichen und da stellt man die Sanjivini drauf und dann gibt es ein bestimmtes Gebet und dann macht man das, brennt eine Kerze an und bittet dann natürlich auch, dass Swami einem dabei hilft und dann gibt man diese Energie durch Swami in diese Kügelchen und schreibt dann den Namen drauf und wie die Person das nehmen soll.
Okay, also da bist du hingefahren?
Um dieses Seminar zu machen. Und als wir in den Seminarraum kamen, war ein sehr schöner, großer Raum. Da war ein Altar von Jesus, ein Altar von Maria und in Lebensgröße ein Foto von Sai Baba in dem orangefarbenen Kleid. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn das? Und dann sagte die zu mir, das ist Gott. habe ich gedacht, die spinnt. Das kann doch nicht Gott sein, sonst hätte ich ja von ihm schon mal was gehört. Ich muss dazu sagen, ich bin streng katholisch erzogen worden.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Jugoslawien geboren, die Donauschwaben. Zu damaliger Zeit, also ich meine, ich habe das alles nachgelesen, ne? Klar, war in Deutschland Arbeitslosigkeit, auch Hunger und so weiter. Und in Ungarn, Maria Theresia, die hat dann da die Deutschen angesiedelt. Und da wurde Siebenbürgen, das Banat und die Batschka, das wurde damals angesiedelt. Das sind Deutsche angesiedelt worden. Und die haben dann das Donaudelta, wo halt jeder lebte, urbar gemacht, unsere Urahnen. Und das war auch eine sehr fruchtbare Gegend. Die konnten sehr gut ernten. Da gab es keinerlei Wiesen. Da gab es ganz schwarze Erde von dem Donaudelta halt und sehr fruchtbar. Es wurde sehr viel Hanf angebaut, Mais und Getreide. Und alle, die nicht aus ihrer Heimat weggingen, weil keiner angenommen hat, dass wir da rausgeschmissen werden von Tito.
Hat er die Deutschen als Feinde gesehen?
Nein.
Oder?
Nein, Tito hat die Deutschen nicht als Feinde gesehen. Das war alles gut und wir haben uns mit den Serben wunderbar verstanden und auch mit den Ungarn, weil wir am Dreiländereck lebten. Aber als Hitler den Krieg verloren hatte, danach wurden wir dann da rausgeschmissen aus Hab und Gut.
Verstehe, ja.
Da war dann das Ende sozusagen, ne? Die nicht freiwillig aus ihrer Heimat gegangen sind, die wurden in Vernichtungslager gesteckt. Und da war es ganz schlimm, die haben die Leute verhungern lassen. Da gab es einen Arzt, der durfte nichts verschreiben. Da lag dann nur Stroh und in der Mitte ein breiter Gang, dass die jederzeit mit Maschinengewehr durchlaufen können und gucken, ob da noch alle Personen liegen. Ne? Meine Großeltern, meine Mutter und wir drei Kinder, wir waren in diesem Vernichtungslager.
Du warst da wie alt?
Ich war da etwas über 4 Jahre alt. Und wir waren da 28 Monate in diesem Lager. Und mein Opa, also man muss sich das so vorstellen, die Ortschaften, die waren zu damaliger Zeit gemischt, weil das, wir wohnten am Dreiländereck. Und da waren zwei Häuser, neben meinen Eltern ein Ungar, mit dem wir sehr gut befreundet waren. Auf der anderen Straßenseite wohnten Serben uns gegenüber und auf der Straßenseite wohnten lauter Deutsche sonst. Ne? Und wir haben auch mit den Kindern auf der Straße gespielt und Serbisch, fließend Serbisch gesprochen und das war sehr schön, das war ein sehr gutes Einvernehmen. Da mein Opa Bürgermeister war in Jugoslawien und einen sehr guten Draht zu den Serben hatte, gab es da eine Familie, die uns sehr zugetan war. Und dann hatte meine Mutter das große Glück, dass wir in einem Haus waren, wo die Tochter bei den Partisanen kochte. Und dann haben sie meine hübsche Schwester, meine ältere, gesehen. Und meine Mutter, die war ja auch noch sehr jung, die war 30 oder 33 in dem Alter. Und die fanden sie natürlich alle sehr hübsch. Und da hat meine Mutter sich und meine Schwester, die haben sich dann mit Partisanen angefreundet. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne mal raus wollen in unseren Heimatort, um für ihre Kinder was zu besorgen, damit wir nicht verhungern.
Also die waren als Posten eingeteilt und sollten sicherstellen, dass keiner aus dem Lager flieht.
Ja, ja, und die waren dann so freundlich und haben gesagt, wann sie Posten stehen und haben dann meine Mutter rausgelassen. Und die ist dann zu Fuß 30 Kilometer gelaufen in unseren Heimatort. Dann ist sie da meist 2-3 Tage geblieben bei der Familie. Die mussten die verstecken. Durfte kein Mensch wissen, dass die eine Deutsche aufnehmen. Die schwebten dann selbst in Lebensgefahr. Und dann hat die da ordentlich gegessen und hat richtig Schnaps und Wein getrunken, weil das da ja so üblich auch war, hat sich wieder gut erholt und hat dann einen Rucksack voll Sachen mitgebracht, ein bisschen was zum Anziehen, weil da wurde, als wir ins Lager kamen, Leibesvisitation gemacht und wir haben nur einen Teil, haben die hingelegt, was man behalten durfte. Und dann wusste sie auch, welche Tage diese Partisanen wieder Posten stehen, weil die hatten auch so einen Plan. Und dann ist sie mit dem Rucksack mit den Sachen wieder zurückgekommen. Und dann hat die halt oft auch gewartet, bis die Zeit da war, dass diese Partisanen wieder da standen, die sie dann wirklich durchgelassen haben. Und so hatten wir das große Glück, dass wir da überlebt haben in dem Lager.
Wie ist es euch denn gelungen, da denn doch herauszukommen?
Ja, da hatte meine Mutter dann auf Umwegen erfahren, da gab es einen Mann und der hatte für viel Geld einen Schwarz aus dem Lager geführt. Und da war wieder diese Familie kam ins Spiel, die hatten ganz viele wertvolle Sachen aus unserem Haus. Also meine Mutter, die hörten damals so ein bisschen was, dass es eventuell passieren könnte, dass wir weg mussten. Und da hatte dann schon viele wertvolle Sachen zu der Familie gebracht, ne? Und ja, die haben das dann verkauft und damit hatten wir dann das Geld, dass wir damit raus konnten. Das war ein Mann, der uns da geführt hat und meine Mutter hat sich aber dann von dem schnellstens getrennt. Die wollte mit uns alleine gehen. Und ich weiß noch genau, wir sind immer nur nachts gelaufen. Ne? Am Tag hatte sie zu viel Angst, dass wir irgendwo von einem Posten oder jemand erwischt werden und wieder in dieses Lager zurück mussten.
Du warst da inzwischen denn wie alt?
Als wir in Deutschland ankommen, war ich dann 8 Jahre alt.
Ja. Das heißt, du hast das als kleines Kind trotzdem alles noch ganz bewusst miterleben müssen.
Ja, genau. Ja, 1948 wurde ich dann erst eingeschult. Na? Also auf jeden Fall sind wir dann immer nachts gelaufen und haben dann für den Tag immer gesucht, ob wir irgendwo in einer Scheune oder wo übernachten. Wir mussten ganz still sein, ne? Wir waren auch total müde als Kinder, klar, und haben dann geschlafen. Dann hat meine Mutter uns wieder geweckt. Wenn es dunkel wurde, sind wir wieder weitergegangen. Und dann kamen wir erst nach Ungarn. Und in Ungarn haben wir in einer Gartenlaube übernachtet. Und da kam dann der Besitzer und wir durften in dieser Gartenlaube bleiben. Und meine Mutter und mein Opa, die haben dann den Bauern gefragt, ja, das war mitten im Weingarten, diese Laube, ne? Ob die nicht Arbeit für sie hätten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, sie könnten im Weingarten arbeiten, dann haben wir dafür Lebensmittel bekommen. Und dann, als der gesehen hat, dass mein Opa und meine Mutter so viel von dem Wein verstanden, mein Opa hatte in Jugoslawien einen eigenen Weingarten, ne? Und der war so begeistert und hat dann oft was extra gebracht, damit meine Mutter für uns was kochen kann. Ne? Aber wir konnten leider nicht bleiben, weil meine Mutter, der lag am Herzen, dass wir in die Schule mussten. Dann sind wir weiter wieder gelaufen bis Österreich. Dann kamen wir in Salzburg an, da sind wir an der Traun entlang gelaufen. Und in Salzburg war das auch wieder ein Durchgangslager. Und meine Mutter, die hatte dann wirklich in dem Lager Leute aus unserem Heimatort getroffen. Und die wussten, wo ihre Schwester wohnt. Und dann hat ihr jemand Geld geliehen, weil wir kannten ja kein deutsches Geld und gar nichts. Ne? Und da sind wir dann sozusagen mit dem Zug nach Freistadt alle gefahren. Ne? Und ich kann mich jetzt nur noch genau erinnern, als wir in dem Zug, in dem Abteil saßen, ne, da waren noch ein paar andere Leute. Und dann haben die meine Mutter gefragt, weil wir ja so völlig runtergekommen und unterernährt waren. Ne. Und dann haben sie meine Mutter gefragt, wo wir herkommen. Und dann hat sie gesagt, ja, wir kämen aus dem Lager.
Thank you.
Was für ein traumatisches Erlebnis für ein kleines Kind.
Ja.
Meine Ausgangsfrage war ja, weil du erwähnt hast, dass du sehr katholisch erzogen worden bist, wo ihr gewohnt habt. Also ihr wart katholisch.
Ja, da war alles katholisch, die Deutschen, die da unten waren. Also in unserem Ort jedenfalls, ne? Und als wir dann bei meiner Tante waren, das weiß ich noch genau, da durften wir uns dann mit Brot satt essen. Weil im Lager, da gab es nur einen Brunnen, wo Trinkwasser war, eine Gemeinschaftsküche und wenn man Pech hat und angestanden war und die hatten nichts mehr, dann bekam man gar nichts. Und es waren immer nur so Wassersuppen. Und einmal am Tag gab es Brot, das war so eine kleine Scheibe, 1 Zentimeter dick, grob gemahlener Mais und es schmeckte herrlich. Und wir hätten gerne davon auch 2 oder 3 Scheiben, aber es gab leider nur eine. Naja, und bei meiner Tante durften wir uns mit richtigem Brot satt essen und Milch trinken. Und ich werde nie vergessen, wie meine Cousine zu mir dann später, in späteren Jahren zu mir gesagt hat, weißt du, wie ihr ausgesehen habt? Genau wie die Diaspora-Kinder. Ja, dann sind wir da in der Oberpfalz gelandet. 1949 kam mein Vater aus russischer Gefangenschaft. Dann sind wir umgesiedelt. Das war damals noch Zone, ne? Und das war die amerikanische Zone. Und dann sind wir umgesiedelt nach Baden-Württemberg, weil seine Eltern da waren, nach Stuttgart.
Euer Vater hat euch gefunden?
Ja, das Rote Kreuz hat meine Mutter seine Adresse bekommen.
Damals wurde immer über den Rundfunk auch gesucht, ja, ich weiß.
Richtig.
So, nach dem Umweg über deine Familiengeschichte wieder zu Serbaba.
Ja, da möchte ich auch weiter anknüpfen.
Du hattest gesagt, das kann doch nicht Gott sein.
Also die spinnt, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht Gott sein. Sonst hätte ich von dem ja schon mal was gehört, ne? Und ich habe innerlich gedacht, diesen Hokuspokus werde ich nicht weiter mitmachen. Du machst das Seminar fertig und dann sehen die dich nie mehr. Das war meine inneren Gedanken, die ich nicht geäußert habe. Abends gingen wir zu meiner Freundin wieder, weil wir da übernachteten. Und dann habe ich immer gesagt, Dietrun, zeig mir doch mal endlich ein Buch von Sai Baba. Hast du was? Ja. Und dann war das schon fast 12, ne? Dann hat sie mir endlich ein Buch gegeben, Sai Baba spricht zum Westen. Und dann sind wir aber ins Bett gegangen, weil das schon zu spät war. Und den nächsten Tag ging das Seminar weiter. Ich habe dann so 4 oder 6 Seiten in diesem Buch gelesen, habe dann das Licht ausgemacht und mich hingelegt. Und ich hatte ein wunderschönes Zimmer. Es war Sommer, sehr warm. Und die hatte Rollladen und der war rausgestellt, ne? Und das Fenster auf, damit Luft reinkam. Plötzlich war ein Riesenkrach in dem Zimmer. Ich saß im Bett und schaue zum Fenster. Ich dachte, der Rollladen ist aus seiner Ankerung gerissen, weil das so laut war. Und ich schaue an das Fenster und am Ende des Fensters, wo die Gardine anfing, stand Sai Baba in Lebensgröße im orangenen Kleid und lächelte mich an. Und ich habe gedacht, das ist nicht wahr. Ich habe dann versucht, mich zu kneifen, ne? Ob ich wach bin. Ich war wach. Habe ich gedacht, das bildest du dir ein. Jetzt mache ich die Augen zu und wenn ich die aufmache, ist der weg. Ich habe meine Augen zugemacht und als ich die wieder geöffnet habe, stand er immer noch da und lächelte mich an. Und ich war so, ich kann mein Gefühl gar nicht beschreiben. Wie gelähmt, ich brachte kein Wort raus, gar nichts.
Hattest du Angst?
Nein, ich hatte keine Angst. Aber ich hätte ihn gerne was gefragt. Aber ich habe nicht ein Wort rausgekriegt. Ich war so sprachlos, richtig sprachlos. Und habe dann einfach so lange zu dem Fenster geschaut, bis er dann weg war. Der war dann plötzlich verschwunden, ne? Dann habe ich das Licht angemacht, habe was getrunken und habe mich wieder hingelegt. Hab mir gedacht, wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen die, die spinnt. Ach, den nächsten Morgen, als wir dann beim Seminar waren, habe ich gesagt, Elf, ich muss dir was erzählen, mir ist heute Nacht was passiert. Ne? Und dann habe ich das erzählt und die war ja schon mal bei Sai Baba. sagte, ja, das stimmt, der erscheint manchmal welchen. Mhm. Ich habe das Seminar zu Ende gemacht und dann fing ich an, so Sanskrit-Shivadis zu machen. Und dann habe ich auch immer Leute bekommen, die beim Arzt waren und alles nicht geholfen hat. Und ich habe diese Kügelchen hingegeben und denen wurde geholfen.
Bist du irgendwie Heilpraktikerin oder sowas?
Nein, einfach so. Und jedenfalls war ich völlig überrascht. Haben die mich entweder angerufen oder wenn ich die wieder getroffen habe, ah, oh, Frau Jansen, Sie werden es nicht glauben, Ihre Kügelchen, die haben wirklich geholfen. Und das ist Swami. Ja, und dann, muss ich sagen, hat es eine längere Zeit gedauert. Dann haben wir uns der Kreis wieder getroffen und wir haben dann immer Meditation gemacht. Da war auch mein Mann mitgefahren. Und nach der Meditation, also wir waren komplett eingeladen, die Ehepaare mit ihrem Partner. Und die Frauen haben dann meditiert und nach der Meditation haben wir alle zusammen Kaffee getrunken und saßen am großen Tisch, so 10, 12 Personen waren wir, ne? Und auf einmal habe ich dann gesagt, im Januar fliege ich nach Indien zu Sai Baba. Die waren alle überrascht und haben mich mit großen Augen angeschaut, wieso fliegst du nach Indien zu Sai Baba? Das kann ich euch nicht sagen, ich kann euch nur sagen, dass ich das tun werde. Die Drohne, bei der ich übernachtet habe, gesagt, du fliegst mit und wir beide haben ein Zimmer. Sagte, du spinnst. Dann habe ich gesagt, nein, das weiß ich ganz genau. Dann sagt sie, woher willst du das wissen? Sag ich, ich kann es dir nicht erklären, aber ich weiß, das wird so kommen. Und das ist so gekommen. Da haben sich dann noch 4 Leute angeschlossen.
Das war denn in welchem Jahr endlich?
Das war 2001. Und als wir dann hier im Ashram gelandet sind, wir 4, 6 Leute, ne, wurden die Zimmer verteilt. Und die Drohne und ich bekamen zuerst unseren Schlüssel. Und wir sind dem Gepäckträger hinterher, haben das Zimmer bezogen und haben völlig vergessen, die anderen zu fragen, wo die wohnen, wo die hingehören. Wir haben die den ganzen Tag nicht getroffen. Den nächsten Morgen sind wir in den Tempel mit Rucksack hinmarschiert, oben rein, wo Westler damals nicht rein durften. Ne? Und dann haben die uns zurückgeschickt zum Glockenturm. Ne? Wir kamen wieder angestiefelt, wieder oben. Wir hatten ja null Ahnung. Ne? Und wir durften rein. Und wir saßen auf der rechten Seite, ganz dicht eigentlich, an dem roten Teppich, wo Sai Baba reinkommt. Und ich weiß es noch ganz genau. Also als dann Sai Baba kam, das hört man ja, die dann so an der Tür sitzen, oh, geht's dann los, ne? Und ich drehte meinen Kopf und habe gesehen, wie Sai Baba auf diesem roten Teppich darunter in den Tempel lief und mir liefen die ganze Zeit nur die Tränen. Ich war so gerührt und so fertig und habe mich auch so gefreut und war glücklich, dass ich so einen wunderschönen Platz hatte und ihn sehen konnte, genauso wie er mir erschienen ist, in dem orangen Kleid. Und ich bin jeden Tag dankbar, dass mir das passiert ist.
Thank you.
Und am Anfang war da, nee, das ist nicht Gott. Wie ist das heute?
Das war alles weg. Für mich ist Sai Baba diese Lichtgestalt, die die Menschen zu sich zieht, um ihnen zu zeigen, dass wir alle Licht sind. Und unser Bestreben auf der Erde, wir sind ja nur geboren, um an uns zu arbeiten, um in unser Licht zu kommen. Das weiß ich, ich bin davon überzeugt. Und ich übergebe immer alles ihm. Und dann läuft eigentlich mein Leben reibungslos, kann ich nur sagen.
Das war denn die erste Reise. Mir ist noch eine zweite Frage zu Gott eingefallen. Du hast ja am Anfang gesagt, das ist nicht Gott. Hätte man ja schon mal ein Bild von ihm gesehen. Was für eine Vorstellung hattest du denn, wie er aussehen müsste?
Ja, da ich streng katholisch erzogen wurde, habe ich halt nur Jesus im Kopf gehabt. Ne? Jesus war für mich Gott. Also so wie Sai Baba aussah, mit Wuschelhaaren als Inder und in dem langen Kleid. Ich habe noch nie ein Bild gesehen, ich hatte eben noch nie was gehört. Und dann macht man sich da so seine Gedanken. Aus dem Grunde hatte ich diese ablehnende Haltung und dachte, Hokus Pokus, das machst du nicht mit.
Habt ihr auf der Flucht dann eigentlich zu Gott gebetet?
Ja, meine Mutter hat immer gebetet. Also wir haben schon gesehen, dass sie die Hände faltet. Die hat es nicht laut gemacht, aber wenn wir was zu essen bekamen, da wurde immer gebetet, mal ein Stück Brot oder irgendwas. Das war so üblich bei uns, dass dann gebetet wurde, ne? Mir ist da auch noch was eingefallen. Und zwar, nach meinem ersten Indienbesuch, als ich dann zu meinen Eltern kam, da sagte meine Mutter zu mir, komm Kind, setz dich mal hin und erzähl mir jetzt doch mal von Indien. Und dann habe ich mich mit meiner Mutter gemütlich ins Wohnzimmer gesetzt und die wollte alles wissen. Und ich habe ihr von Sai Baba erzählt, was ich bei dem ersten Mal erlebt habe. Und ich war völlig überrascht und erstaunt, dass meine Mutter keinerlei Gegenwehr hatte, die hat mir alles wortwörtlich so abgenommen. Also ich fand es so toll und das hat bestimmt auch Swami gemacht. Die hatte keine ablehnende Haltung. Für die war das klar, was ich erlebt habe und was ich ihr erzählte, dass das wahr ist. Das wollte ich noch dazu sagen, ne? Dadurch, dass sie so ganz streng katholisch gläubig war und auch so erzogen wurde, war ich da sehr überrascht. Ich hatte so eigentlich damit nicht so gerechnet, muss ich sagen, ne?
Das war also der erste Besuch. Wann warst du denn das zweite Mal hier?
Das zweite Mal, ich kann es nicht genau sagen, aber jedenfalls beim ersten Mal wollte meine Freundin schon mit mir in die Palmblatt-Bibliothek und da habe ich gesagt, nee, mir ist nicht danach. Als ich das vierte Mal hier war, bin ich dann in die Palmblatt-Bibliothek. Und da Britta fließend Englisch sprach, weil der Mann Amerikaner war, hat die mir alles übersetzt. Und da habe ich erfahren, dass ich bei Shirdi Baba Sänger war. Und da hat mich das überhaupt nicht mehr gewundert, dass Sai Baba mir erschien und mich gerufen hat zu sich.
Erzähl mal noch was, wie das in dieser Palmblatt-Bibliothek vor sich geht.
Also, wir hatten dann so ein DIN-A4-Zettel bekommen und da musste man dann seine genaue Anschrift angeben und wie die Eltern heißen und natürlich Geburtsdatum. Unterschrift, das haben wir abgegeben. Und dann ging der in einen Raum und hat unter den Palmblättern mein Palmblatt ausgesucht.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das Palmblatt aus?
Richtig wie ein Palmblatt. So sieht es aus. Und ich konnte auch da keine Schrift erkennen, ne? Aber der hat es dann aufgebunden und fing dann an und hat mir erzählt. Aber den Rest, was ich da gehört habe, möchte ich nicht erzählen.
Nee, muss auch nicht, klar. Na? Also das heißt, aber es stimmte alles, was er dir erzählt hat?
Es stimmte alles. Also etwas kann ich noch sagen, meine Tochter war in anderen Umständen. Und die haben niemandem gesagt, was sie erwartet. Ne? Da gab es natürlich schon, konnte man das schon feststellen. Und ich war dann in Indien und bin wieder so zurückgekommen, also vor der Geburt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ach Mama, was meinst du, hier wird schon immer rumgerätselt. Wird es ein Junge, was ich bekomme, oder ein Mädchen? Und was meinst du denn? Na, ich gesagt, ich weiß, was es wird. Die schaut mich groß an und sagt, wieso weißt du, was das wird? Sag ich, ich war in der Palmblatt-Bibliothek und der Palmblattleser hat mir erzählt, was du bekommen wirst. Und als ich mit ihr alleine war, habe ich gesagt, er hat mir erzählt, dass du einen Jungen bekommst. Und meinem Mann habe ich erzählt, das habe ich meiner Tochter nicht gesagt. Der Palmblattleser hat mir noch erzählt, dass sie auch noch ein zweites Kind bekommt und das wird auch ein Junge sein. Und genau so war es.
Wahnsinn, ne?
Ja, wirklich. Die hat ganz große Augen gemacht und hat gesagt, ja Mama, das stimmt. Sag ich, ja. Und die hat dann zufällig das mitgekriegt, als ich das meinem Mann erzählt. Ich wusste nicht, dass die das gehört hat. Und als das zweite Kind geboren war, hat sie gesagt, Mama, ich habe das doch gehört, als du Papa erzählt hast, dass ich zwei Jungs kriegen werde. Sag ich, ja, Christiane, die wissen das einfach. Die wissen so viel vom Leben. Auch zukunftsmäßig ist mir einiges gesagt worden. Ja. Wir sind zu sehr, also so materialistisch geprägt in Europa, ne? Und das sind ja die Inder auch gar nicht so, ne?
Spannend. Du warst ja, wie schon erwähnt, jetzt 10 Jahre nicht hier. Erinnerst du dich trotzdem noch an Erlebnisse oder an Träume mit Swami?
Ja, also ich habe dann... Ja, ich habe halt viele Frauen hier kennengelernt, ne? Zu der Zeit, als Swami noch lebte, waren ganz viele Deutsche auch hier im Ashram. Und da habe ich dann auch eine aus Regensburg kennengelernt. Und die hatte von Swami so eine Vision bekommen, dass sie mal 7 Meister besuchen sollte. Und bevor die das dann gemacht hat, hat sie mich mal angerufen. Weil wir hatten immer Verbindung miteinander, auch heute noch. Wir telefonieren immer noch zusammen, ne? Jedenfalls rief sie mich an und dann habe ich gesagt, ach, das finde ich ja ganz toll. Also ich wünsche dir alles Gute für die Reise, ne? Kurze Zeit später hatte ich einen Traum. Und zwar stand in dem Traum Swami in einer Gruppe mit Frauen und hat mit denen gesprochen. Und ich stand so etwas abseits. Und dann drehte er sich um und schaute mich an und sagte zu mir, ja, du sollst da auch mitgehen. Wie, habe ich gesagt, ich? Ja, ja, dich meine ich, hat er gesagt. Und dann habe ich also über diesen Traum nachgedacht. Der hat mich nicht losgelassen. Ich habe noch nie von Swami geträumt. Das war das erste Mal. Dann habe ich die Paula angerufen, habe ihr den Traum erzählt. Da habe ich gesagt, ja, Swami hat auf mich gezeigt und gesagt, dass ich mit soll. Und die kann ihre innere Stimme hören. Und dann hat sie gesagt, ich melde mich wieder bei dir, ich frage nach. Und dann hat die nachgefragt und hat mich dann später angerufen und hat gesagt, ja, das stimmt, du sollst auch mitkommen. Und da waren wir dann drei Frauen. Eine, die lebte hier im Ashram, die Paula und ich. Wir drei sind dann mit Rucksack durch Indien gereist.
Zu welchen sieben Meistern?
Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die hatten so seltsame Namen alle, ne?
Aber wie habt ihr die gefunden?
Tja, wir wurden da irgendwie geführt. Wir wurden einfach geführt. Im ersten Ashram, in dem wir gelandet sind, das war eine Avadarin. Und die hat uns dann auch oft mal da und dorthin mitgenommen. Das war sehr interessant. Und wir wollten dann schon weg aus dem Ashram. Und da hat sie uns gesagt, wir müssen noch bleiben, wir können nicht reisen. Es wäre kein guter Tag. Und dann hat die uns Bescheid gesagt, jetzt könnt ihr reisen. Ne? Ist, glaube ich, eine Woche oder was vergangen. Und dann haben wir Bescheid gekriegt, dass wir jetzt reisen können. Wir waren unter anderem auch am Heiligen Berg.
Am Arunachala, oder?
Ja. Und da in dem Tempel natürlich auch. Da sind wir auch längere Zeit geblieben. Bei den anderen waren wir immer nur kurz, so ein, zwei Tage. Aber da waren wir fast, ja, zwei Wochen. Und dann waren wir noch mal bei zwei Meistern. Ich weiß nicht, einer. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und da war alles in Gold. Also sowas hatten wir ja noch nie gesehen. Ne? Da sind wir auch nicht lange geblieben, ein oder zwei Tage. Das, irgendwie haben wir uns da nicht so heimisch gefühlt. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Und dann sind wir weitergereist und wir sind dann zu Sunil Das, nach Mutter Lamata. Bei dem waren wir ganz, ganz lange. Und dieser Swami, der hat uns überall mitgenommen. Was wir da erlebt haben, das war unglaublich. Der hat uns mitgenommen in einen Tempel. Und da wurde auch ein Arati gemacht. Und dann hat er uns gebeten, ob wir das Gayatri Mantra singen. Und dann mussten wir drei Frauen vor zum Altar, wo er stand, und mussten das Gayatri Mantra singen. Und also,
das hattet ihr ja bei Sai Baba gelernt.
Ja.
Tat savitu varenyam Varko devasya dhimahi Diyo yona prachodayat. Varko devasya dhimahi.
Also Sunil Das, der hat uns mitgenommen in ein Behindertenheim, das dann auch so finanziell unterstützt wurde. Der hatte auch schon so viele Projekte. Und da wurde jeden Mittag dann für die Armen Essen ausgegeben und da hat er uns gebeten, ob wir das nicht jeden Tag machen würden. Und dann haben wir das Essen ausgegeben. Dann waren wir mal mit eingeladen bei einer Arztfamilie. Eine ihrer Töchter war in anderen Umständen und das war ganz schwierig. Da sollte das Kind entfernt werden und so weiter. Ne? Jedenfalls, die hat es nicht gemacht und die ist zu Swami, ne? Und hat halt Sai Baba alles hingegeben und der Kind ist dann geboren und war ganz normal.
Habt ihr denn bei diesen Meistern, bei diesen sieben, auch was von Sai Baba gehört? Waren da Bilder?
In dem kleinen Tempel, den er so gebaut hat, wo das Arati jeden Morgen um 5 war, sind wir, oder 6, da war von Shirdi Baba ein Bild und Sai Baba wurde da überall verehrt. Da war auch für die Arbeiter so eine Art Kantine, da durften wir auch essen, ne? Und da waren überall Bilder von Swami. Also da, was anderes haben wir gar nicht gesehen. Und manchmal hat er uns eingeladen, da saßen wir mit am Tisch bei seiner Familie und durften da mitessen. Das fanden wir eine ganz große Ehre, muss ich sagen. Ne? Wir waren dann auch bei einfachen Menschen eingeladen und da haben wir dann auch auf der Erde gesessen und auf Palmblättern gegessen, aber alles war blitzsauber und schmeckte ganz fantastisch. Ne? Also der war eigentlich überall und sehr beliebt, sehr willkommen überall und wurde so verehrt. Ne? Ja, dann waren wir in einem 1000 Jahre alten Tempel, wo es die ganzen heiligen Wasser gibt. Und da kannte er jemand. Dadurch konnten wir in den Tempel, sonst hätten wir da nicht rein dürfen. Ne? Und dann bekamen wir von allen 7 heiligen Wasser zu trinken und den Rest durften wir uns über die Füße schütten. Und dann, wir durften dann dahin, wo sonst keiner hin darf, also hinter die Absperrung, und da wurde für uns ein Orati gemacht. Ne?
Also ihr seid toll gesegnet worden, ne?
Ja. Und dann wurden wir auch einmal zu einer Bankierfamilie mitgenommen. Die hatten ein wunderschönes Haus, hatten einen kleinen Tempel. Und da hat er dann immer ein Arati gemacht. Und wir haben immer das Gayatri Mantra gesungen und Bhajan. Ne?
Sag mal, ihr 3 Frauen.
Ja.
Habt ihr euch denn mal drüber unterhalten, später oder während der Reise, warum ihr zu diesen 7 Heiligen solltet? Also was der tiefere Sinn war? Warum seid ihr dahin geschickt worden?
Ja, also ich habe da auch schon sehr drüber nachgedacht. Ja, das vielleicht, um festzustellen, wo wir die meiste Energie empfunden haben, also für meine Begriffe. Also, das ging immer noch weiter.
Dann seid ihr aber irgendwann nach Puttaparthi?
Ja, etwas wollte ich noch erzählen. Da waren wir in einem Tempel, da ging es ganz steil hoch, der war ganz oben und da war dann auch so eine Andacht. Ne? Und dann hat Sunil das uns zu 2 Meistern geführt. Der eine hatte einen ganz langen weißen Bart. Und der andere, der hat den Turban auf. Und das sah so aus, dass die halt beide schon älter waren und die saßen auch beieinander. Und wir saßen nur dabei und Sunil Das hat sich mit denen ganz lange unterhalten. Und die haben uns dann gesegnet und wir haben Vibhuti bekommen. Also wir sind zum Abschluss sowieso noch 14 Tage bei Sai Baba gewesen. Also ohne hier im Ashram Abschied zu nehmen, wäre ich nicht nach Hause geflogen.
Dann die Frage eben, wo war die stärkste Energie?
Bei Swami. Das ist klar. Also, da habe ich sie immer. Also für mich auf jeden Fall Swami.
Hat er euch vielleicht deswegen auf die Reise geführt, testet mal, wo ihr zu Hause seid?
Ja, so im Nachhinein. Wenn ich mir das so überlege, kann das schon so gewesen sein, aber das war für mich vorher schon völlig klar. Das war mir für mich immer die Nummer 1 ist und bleibt. Und ich gebe einfach alles immer ihm ab und habe da die beste Erfahrung gemacht in meinem Leben.
Hat sich denn dein Leben irgendwie verändert, seit du Swami kennst? Oder wie begegnet er dir jetzt, wo er nicht mehr ist, im Alltag?
Für mich hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht, seit ich Sai Baba kennengelernt habe. Also ich möchte mal so sagen, ich habe keine Lebensängste, ich habe keine Depression und ich bin nicht niedergeschlagen, weil für mich, wenn irgendetwas ansteht, dann übergebe ich es Swami und sage, der richtet es so, wie es für mich sein soll, wie das für mich gedacht ist. Es ist ja, also ich glaube einfach, wir sind hier auf dieser Welt, um in unser Licht zu kommen. Aber es gibt 2 Wege. Du kannst dich für den Positiven entscheiden oder für den Negativen. Das ist außer allen anderen Bäumen, Pflanzen, Tieren unsere einzige Entscheidung, dass wir die freie Entscheidung haben. Die ganze andere Energie haben wir ja alle gleich. Und ich denke einfach, ich habe mich für den Weg entschieden, an mir zu arbeiten, weil ich gerne in mein Licht kommen möchte. Das ist der Sinn meines Lebens. Und ich glaube auch, dass der Weg irgendwo schon vorgefertigt ist, wenn ich mich immer weiterhin positiv entscheide. Dass dann das alles schon so gerichtet ist, wie es weitergehen soll für mich. Jetzt lebt ja Swami nicht mehr, ne? Aber ich finde die Energie für mich persönlich sehr stark, muss ich sagen. Und wie ich gekommen bin, also mir kamen die Tränen auch wieder nach 10 Jahren. Ne? Obwohl er persönlich nicht da ist, aber er ist ja doch da. Zwar nicht im Körper, aber die Energie ist da. Ne?
చదువు నేర్చి తినంచు గర్వము వహించన్రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిది విద్యకు
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Stunde mit Juliana Jansen wieder zu Ende. Und ich hoffe, Sie hatten ebenso viel Freude an Ihrer Erzählung wie ich. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
తద్రూపము గర్వ అహంకారము వీడి ఉదిదానం గటించెదం సుగతి అవిద్యాపతి చదువు నేర్చి తినంచు గర్వము వహించన్ రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిది విద్యకు వినయమే శత్రువు విద్యకు వినయమే శత్రువు.